Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wanders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living, and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now.
Hallo und herzlich willkommen beim Truth or Death Podcast, und es wird eine spooky Folge. Ich bin schon richtig excited und ich entschuldige mich mal wieder vorab für mein Englisch. Deutsche Folgen sind immer so eine Mischung aus zwei Sprachen. Ich bin heute nicht alleine und wir haben einiges vor zu besprechen. Es wird Kult, es wird ein bisschen Spiri-Business, es wird ein bisschen von allem. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Die Person war auch schon in diesem Podcast. Also wenn ihr jetzt noch nicht gehört habt, dann springt jetzt mal zurück zu der Folge, wo Marc schon hier war. Und du darfst dich jetzt noch vorstellen und Hallo sagen.
Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Marc Wilke, und ich bin der freundliche Hexer von nebenan. Das sagt eigentlich schon so aus irgendwie, aber Orakelkünstler, Tarotkartenleger, Psychic Party Host, Seance-Gastgeber, alles, was unter den Hexenhut runterpasst, oder unter die vielen Hexenhüte runterpasst. Genau, ja. Hallo.
Ja, mega. Also wie gesagt, wir haben schon mal eine Folge zusammengeschmissen, und wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr euch auch freuen, dass da noch ein bisschen mehr Input folgen wird. Das ist nämlich nur eine von Secret Projects, die wir jetzt gerade machen. Und heute, ich habe es schon erwähnt, wird es okkult. Also dementsprechend können wir auch einfach mal direkt loslegen und in den okkulten Business Talk reingrätschen. Du hast gerade schon erzählt, was du alles so machst, wer du bist. Wie hat das bei dir angefangen?
Das hat angefangen mit sehr weirden Stories von meinen Großeltern. wie das immer so ist, ne?
Ja, natürlich.
Ich bin quasi das Produkt daraus, was passiert, wenn die Großeltern, wenn mein Opa mir all die Jahre von seinen Out-of-Body-Erfahrungen erzählt hat, seiner Nahtoderfahrung, die er hatte, als er etwa in meinem Alter war, ein bisschen jünger, und dass ich mich mit meiner Oma über Steinkreise und Ancient Aliens und allem drum und dran unterhalten habe, und Sachen, die man normalerweise nicht unbedingt sich unterhält mit seinem vierjährigen Enkelsohn, aber I'm glad they did. Genau, und so hat das so ein bisschen angefangen, dass ich so das Paranormale und sowas alles, das Okkulte, sehr interessant fand. Und am Anfang war das tatsächlich eher auch so, dass ich aus dieser Angst heraus, weil all diese Storys irgendwas damit zu tun hatten, dass etwas dir passiert, das außerhalb deiner Kontrolle liegt. Und das ist natürlich so ein bisschen scary. Das ist so ein bisschen, man kann da nicht so viel machen. Man hat eine Nahtoderfahrung, das passiert irgendwie einfach, oder plötzlich findet man sich außerhalb seines Körpers wieder und man ist total so, oh, Hilfe. Und oder man hat irgendwie eine Astralreisenerfahrung im Traum und sieht verschiedene Dinge. Das ist alles so, was außerhalb der Kontrolle ist. Und das hat dann natürlich in so einem jungen, zarten Alter von 4 bis 5 Jahren und dann darauf so ein bisschen Angst gemacht, nicht wahr? Und dann habe ich mich mehr oder weniger in diese fiktionale Welt geflüchtet, zu Harry Potter und High Fantasy und ganz vielen verschiedenen Sachen, wo man seinen Zauberstab hat und man hat es so schön in der Hand und dann hat man ein Buch und dann steht da alles drin und dann sagt man einen Spruch und dann passiert das. Genau, das war dann so schön geordnet und so toll, und dann bin ich auf Energiearbeit gestoßen, mehr oder weniger durch Zufall, weil ich ein Buch gelesen habe, von dem ich dachte, dass es Fiction sei, und dann war es ein Handbuch für Energiearbeit, und habe dann angefangen, so diese Parallelen zu sehen im Freundeskreis, so was passiert, wenn jemand in einer toxischen Beziehung ist und die ganze Zeit lächelt und man das aber fühlt. Und wie das aussieht. Und habe dann so die Parallelen gesehen zu dem, was ich gelesen habe, und bin dann auf die Idee gekommen, Mensch, da steht nicht nur, wie das aussieht, sondern da steht auch, was man da machen kann, dass man damit interagieren kann, dass man dem nicht ausgeliefert ist, sondern dass man mit diesem wunderschönen Wort der Energiemanipulation, was immer so sehr negativ klingt, aber im Grunde genommen ja einfach bloß, wir verändern unsere Umwelt ja jeden Tag. Also Manipulation mit den Händen halt, bei der Energiearbeit natürlich umso mehr mit den Händen. Und verändern einfach unsere Umwelt basierend auf unseren Vorstellungen, auf unseren Intentionen. Und insofern ist das ein schöner Einstieg gewesen, durch die Energiearbeit dann wahrzunehmen, dass man doch was tun kann, dass man doch nicht unbedingt dem schutzlos ausgeliefert ist, was nicht heißen muss, dass man alles unter Kontrolle hat, aber dass man durchaus seinen Teil beitragen kann. Und ja, dann ist das alles so peu à peu dann dazugekommen, der Rest. Also dann irgendwann habe ich mich dann an Orakel getraut, erst mit Runen. Irgendwann kam das Tarot dann dazu, da war ich eine Weile lang sehr, sehr zögerlich, weil tatsächlich die Nahtoderfahrung von meinem Opa ausgelöst vorhergesagt wurde von einer Kommilitonin von ihm, die Tarotkarten gelegt hat und ihm das vorhergesagt hat. Insofern hatte ich da so ein bisschen Baggage und habe das aber mittlerweile gut aufgearbeitet und mittlerweile ist es mein Lieblingstool, um Klientinnen zu helfen mit Tarotkarten-Readings und verschiedensten anderen Orakeln und Techniken aus dem westlichen rituellen Mysterienraum. Genau.
Ja, geil, einfach. Was kann ich sagen? Beste Background-Story ever. Bei mir hat es ein bisschen anders angefangen. Beziehungsweise ich habe mich damals, ich glaube, da war ich so 14, 15, habe ich, über diese Story, ich glaube, ich habe es dir in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt, habe ich bei Lidl ein Tarotkartendeck gefunden.
Wo, bei Lidl?
Ja, bei Lidl, so richtig.
Nein. Ja. Echt? Die dürfen das?
Ja, so richtig random. Es war so eine Art, also es war halt auch 5 Euro irgendwie nur gekostet und es war in so einer Art Spielecke, also wo du dann auch so, Mensch, ärgere dich nicht und sowas alles hattest. Es war
ja.
Es klingt auch so richtig wie in so einem Film, meint, was du da siehst, dann plötzlich dieses Tarotkartendeck da gefunden
habe. Dann auch so ein altes, ne? So ein 100-jähriges. So.
Ja, also
kommt das dahin?
Die Designs, die sind auch echt älter und ja, es war dann halt so, dass ich also ich habe dann einfach da angefangen rumzublättern und so und das war aber auch, also vor über 10 Jahren absolut noch nicht redebedarfsmäßig unterwegs. Also da war es wirklich dieses klassische Esoterik-Stempel drauf, das ist alles Hokuspokus, dies, das, bla bla. Deswegen habe ich das, und ich bin ja in einem christlich-konservativen Dorf aufgewachsen, ich habe das dementsprechend unter der Hand gehalten. Ich hatte zwar auch eine Freundin damals, deren Mutter so in Reiki und sowas drin war, aber trotzdem war das auch einfach noch extremes Tabuthema, überhaupt nicht offen drüber gesprochen und alles. Und ja, und so habe ich mich dann angefangen, mit Tarot zu beschäftigen. Und mein Kickstarter war dann auch der Tod meines Opas, weil ich dann angefangen habe, Dinge wahrzunehmen und Sachen, wo ich auch so war, das ist nicht normal. Und beziehungsweise dann kamen halt so Sachen, wo ich auch einfach extrem stark angefangen habe, an meinem christlichen Glauben zu zweifeln und für mich einfach diese Situation hatte, wo ich wusste, okay, da ist irgendwie mehr in der Welt und ich möchte Antworten darauf finden. Und so ging das eigentlich bei mir los mit dieser ganzen, ich sag mal, magischen Reise und natürlich auch wie du, High Fantasy, Harry Potter, all das war auch schon immer Teil meines Lebens. Und ja, Magie grundsätzlich. Also ich glaube, es gibt keine Version meines jetzigen Werdegangs, wo ich nicht irgendwie mal mit Magie was zu tun hatte, selbst wenn ich mich davon abgeschottet habe. Das habe ich auch schon mal versucht. Funktioniert nicht. Drin ist dann, ich sage das immer so, dieses für jeden, der sich irgendwie mit Spiritualität auseinandersetzen möchte, es sucht dich selbst aus. Also egal, was es ist, welche Richtung und so weiter. Ja, bei mir waren es dann die Tarotkarten das erste Mal. Und dann habe auch damals halt einfach, es gab halt niemanden in meinem Umfeld, der sich mit sowas beschäftigt hat, bis ich dann an meiner Fachhochschule war und damals ein Mädel auf mich zukam und gesagt hat, du hast da jemanden hinter dir stehen, ich kann es auch sehen. Und das war der Moment, wo ich so wusste, okay, wenigstens bin ich nicht alleine verrückt. Ja, da fällt auch direkt meine Lampe runter. Und ja, das war so der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da ist halt auf jeden Fall irgendwie was los. Die kam auch aus Rumänien dann, hatte halt rumänische Wurzeln und das waren auch so meine ersten Anklänge dann, wo ich mich dann mehr mit auseinandergesetzt habe, generell ganz viel Folklore, Mythologie, all das, dies drum dran, da bin ich schon ganz, ganz früh drin gewesen immer. Ja, aber so richtig hat das dann bei mir auch erst angefangen, als ich nach London gezogen bin, weil hier vor Ort, also die Spiritualitäts-Community echt groß ist und auch wirklich, ich sag mal, gesund. Also hier ist es total normal, dass du Spiritualitätsläden hast, egal ob das ein Astro-Shop ist, für Meditation, all dies drum und dann. Hexenstores haben wir hier auch, wo regelmäßig Workshops abgehalten werden. Es gibt das ich glaube, es ist Institute of Psyche Arts oder irgendwie sowas. Also es ist hier wirklich ein kultureller Part, wo einfach kein Stigma. Also klar, auch hier gibt es Stigma, aber es ist wirklich normal inkludiert. Und wenn man dann hochfährt in den Norden, in der UK, da gibt es halt auch ganz viel aus der nordischen Kultur, Feste, wo man hingehen kann. Es gibt hier das ganz große, ich glaube, Spiritual Wellbeing Festival jedes Jahr irgendwo in den Midlands oder so. Also hier wird echt viel gemacht. Ja, und es hat dann auch so mein Interesse losgetreten. Ich glaube, mit Anfang 20 habe ich dann auch, also es gibt hier den Hexenstore Treadwells, heißt der. Also der ist wirklich ein spezifischer Hexenstore, da gehst du auch rein, da findest du alles aufgeteilt von Wiccan, Pagan, Runen, Tarot, alles findest du da. Und ja, da war ich dann das erste Mal drin für 2 Stunden, obwohl der Laden mega klein ist eigentlich, habe ich mich da 2 Stunden aufgehalten, habe mir alles angeguckt und habe dann auch irgendwie gemerkt, okay, hier zieht mich auf jeden Fall was hin, das ist voll mein Ding. Ja, und dann habe ich aber auch, ich glaube, so vor 2 Jahren erst richtig angefangen, das halt auch irgendwie mit in mein Business einzubauen, beziehungsweise halt auch mal drüber nachzudenken, dass das halt auch ein Business werden könnte. Wer mich schon länger verfolgt, ich habe tatsächlich mal für, ich glaube, 7 Pfund angefangen, Tarot zu legen. Das ist so unterbezahlt. Wenn ich daran denke, bin ich so, oh Gott, das ist nicht mal der Mindestlohn. Ja, so habe ich damals angefangen, irgendwie auf Etsy, um einfach mal so ein bisschen in die Materie einzutauchen. Und mittlerweile ist Tarot nicht mehr ein Teil meines Business. Also ich mache es nur noch privat. Aber dafür Runen und alles, was so in die Richtung geht und Energieheilung auch. Da bin ich mittlerweile auch ausgebildet und weitergebildet, weil ich ganz viele Ausbildungen vor 1,5 Jahren gemacht habe. Es gibt eine Online-Uni, die heißt Center of Excellence. Da kann man ganz viele Kurse machen und sich weiterbilden in Sachen Spiritualität, Holistik, Wellbeing und all sowas, dies drum und dann. So hat das bei mir an.
Cool. I'm so jealous. London, UK. Oh.
Ja, es ist, also, was man schon sagen muss, es ist halt, also, hier irgendwie vor Ort zu erwähnen, dass man spirituelles Business hat, ist halt auch echt willkommen. Also die Leute sind halt wirklich interessiert, die nehmen das total normal auf. Das hat für mich aber auch lange gedauert, bis ich so confident damit war, zu sagen, ja, es ist ein spirituelles Business, nicht nur Business. Und wer das nochmal ein bisschen erläutert haben möchte, also ich habe auch eine spirituelle Life-Coaching-Ausbildung gemacht. So hat das bei mir angefangen, das war mein erstes Diplom. Und der Unterschied zu einem, ich sag mal, normalen Life-Coach ist im Prinzip einfach, dass wir uns eben sehr viel mit Energie auseinandersetzen. Also der normale Life-Coach, der macht halt viel praktische Sachen, viel Organisation, die ist drum und dran. Und beim spirituellen Weg ist es, also eins meiner Module war zum Beispiel auch Cultural Appropriation und generell Kulturgute und wie man damit umgeht, weil natürlich gibt es auch viele spirituelle Praktiken, die gerade wenn wir zum Beispiel Yoga und Co. und all sowas mit einbeziehen, das sind ja nicht unsere Wurzeln, sondern die kommen woanders her und wie man damit umgeht und wie man das auch, sagt man, sensitiv in sein Business einbaut, ohne sich wie so ein Weißbrot aufzuführen. Und ja, das war halt dementsprechend das, was das irgendwie alles losgetreten hat. Und ja, dann gab es so viele Kurse, also da habe ich noch ein Astrologie-Diploma gemacht, Chakra, Aura, Healing, Mediumship habe ich tatsächlich auch. Das halte ich mal so ein bisschen unter Hand, weil ich immer so bin, ich lasse die Leute mich erst mal kennenlernen und dann können sie sehen, wie verrückt ich bin.
Also mal auf der anderen Seite, Chakra Healing Mediumship, also sag mal, das ist auch, wenn du dich hinstellst, das ist auch so eine Lampe und dann kommen die Motten an. Das ist auch...
Ja, das stimmt.
Und teilweise, ich glaube, in deinem Fall ist es ganz gut, die anderen Sachen als Filter zu haben. Mhm. Weil ich glaube, gerade diese Themen locken oft Fliegeviecher an, die du vielleicht nicht haben möchtest.
Ja, das stimmt. Also das
so blöd das klingt, aber ich glaube, das sind so Buzzwords, die glaube ich, bestimmte Leute anziehen, die entweder noch nicht so weit sind oder vielleicht sehr lange nicht so weit sein werden, mit dir zu arbeiten.
Absolut. Da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen in die nächste Frage oder die Notiz, die ich mir gemacht habe, so mit dem Erfahrungsaustausch. Wie war das für dich, als du angefangen hast, so in dem Bereich zu arbeiten? Hattest du negative Erfahrungen, positiv? Was waren so deine ersten Situationen?
Also ich muss sagen, ich bin ganz stark über, also pass auf, also ich habe so dieses Doppelleben, ich habe so dieses Batman-Leben, ja. Das ist, also nee, eigentlich habe ich ein Triple-Leben, aber also das eine ist das normale Leben, das Muggelleben, was auch langsam abstirbt immer mehr, weil das Spirituelle immer so mehr so reingeht. Und aber eigentlich das Doppelleben ist so ein bisschen zwischen der im weitesten Sinne ganz verallgemeinerten esoterischen Community, die da schon drinne ist, und dem mehr so Public-Facing, Öffentlichkeitsarbeit, wo dann auch mehr so Performance und Kunst mit reinkommt, was bei mir auch sehr spirituell geprägt ist und sich aber halt an Leute richtet, die nie zum Kartenlegen gehen würden. Nochmal, also vorher, danach, ja. Deswegen dieses wirklich Kartenlegen und das esoterische Business an und für sich war bei mir auch immer mehr so, ja, was ich halt für mich gemacht habe, was ich nicht groß gezeigt habe eine lange Zeit. Ja, halt auch viel halt übers Internet, viel über Etsy, viel über diese gottlosen Psychic Hotlines, Psychic Bootcamp, wie ich es gerne nenne, wo du zum fünften Mal beantworten musst, wenn dich jemand fragt, bin ich wirklich schwanger? Und no! Ich werde das nicht beantworten. Und habe da halt mich zum Großteil sehr lange ausprobiert und über die Performance-Richtung für Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, da kam dann eher mal schneller so ein bisschen Backlash seltsame Blicke, wenn man gesagt hat, wenn die Leute gecheckt haben, okay, das ist jetzt nicht hier Wu-Wu-Zauberkunst zum Spaß, sondern wir machen jetzt halt so ein bisschen Entertainment, und zwar lustig und zwar schön, aber halt mit echten Tarotkarten. Und wir werden pendeln und wir werden was mit Energiearbeit machen, und auch wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und wir probieren das mal aus und so. Und wenn das dann so bei den Leuten ankommt und die merken so, okay, und das machst du auch so wirklich, und das, also glaubst du da dran und machst du das halt so auch privat? Ich so, ja. Und dann sind die meisten so, ja, okay, also ich glaube ja da nicht so dran, so. Und dann ja, und dann geht's aber los, weil ich versuche halt gerade in diesem Bereich, gerade so mit Tarot-Partys, man hat gesagt, ja, man lädt sich jetzt seine besten Mädels nach Hause ein und ein bisschen Wein und ein bisschen Käse, und Marc kommt auch noch dazu, und dann machen wir ein bisschen was mit Tarot, ja, so ein bisschen Tupper-Party plus, aber halt mit Spaß, ne, und ja, ist halt da ist halt schon mein Anspruch immer schon gewesen, recht niedrigschwellig das zu machen, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, diesen Zugang zu bekommen, weil meiner Erfahrung nach ganz oft, dass dann, wenn man dann erstmal über diese anfänglichen Schwierigkeiten drüber ist, die Leute sehr dankbar dafür sind und da auch einen Zugang zu finden für sich, der durchaus hilfreich und Horizont erweitern für sie ist, so klischeehaft das klingt, aber deswegen habe ich halt immer versucht, da so die Waage zu halten und nicht total rein, und hier ist meine Ziege und darf ich reinkommen? Genau, da halt den Leuten die Möglichkeit zu bieten, da auch ein Gefühl zu bekommen, und deswegen halt der freundliche Hexer von nebenan. Das kam mal von ein paar Leuten, die meinten, Marc, du bist doch der freundliche Hexer von nebenan. Ich so, okay, ja, stimmt eigentlich, ganz cool. Und dann habe ich es halt benutzt, weil es eigentlich den Leuten einfach sagt, komm, wir werden keine Ziege opfern, wir werden keine Blutpakte machen. Dass du mal so ein paar Sachen abbaut, was bei den Leuten so im Kopf ist.
Kann ich voll verstehen und sehe ich genauso. Also meine allerersten Erfahrungen, da war ich noch nicht mal offiziell selbstständig gemeldet, als ich das ganze Tarot-Ding gemacht habe. Das war bei mir eigentlich so ein Nebenher-Ding irgendwie, während ich gearbeitet habe, um einfach mal zu gucken. Und es war so spannend, weil auf mein normales Tarot-Legen habe ich fast keine Klienten bekommen. Aber als ich dann gesagt habe, dass ich mein Dämon-Deck mit dazu nehme, waren alle so, was? Dämon-Tarot? Das möchte ich mal probieren. Und ich war so, was ist mit euch? Weißt du, die ganze Zeit biete ich, wenn du halt irgendwie das Dunkelste rausholst, was die Leute haben wollen. Es war interessant. Ich muss da kurz ein kleines Disclaimer an die Zuhörer. Also es gibt ja Tarot in zig verschiedenen Formen. Das ganz Klassische ist halt meistens, was dann auch irgendwie klassisch, also es gibt diese, ich sag mal, relativ altertümlichen Bilder in den Tarot-Decks, aber es gibt heutzutage echt zig Variationen von Tarot-Decks und es werden auch immer wieder neue Karten gelegt.
Das Mops-Tarot. Das Mops-Tarot ist was, habe ich neulich gesehen. Das war, mit Möpsen. Da ist dann so ein kleiner Mops, also ein Hund, ja. Nur, dass ich das. Also, ich sag mal, es gibt auch im traditionellen Rider-Waite-Smith sehr viele Boobies, aber in dem Fall tatsächlich die Hunde. Also, ja.
Ja, genau, das ist es halt. Und ja, auf Etsy gibt es auch sich Creators, die da halt selber ihr eigenes Ding machen. Ich habe mittlerweile nur noch mein eines traditionelles Tarot und tatsächlich arbeite ich mit dem Santa Muerte-Deck. Also, ich arbeite nur noch mit dem Tod. Deswegen habe ich es auch erstmal aktuell rausgenommen, weil der Tod ist immer so eine Energie, wo alle so sind, das ist mir zu dunkel.
aber Dämonen.
Ja, aber Dämonen, genau. Das ist, also ich fand es halt auch bizarr. Es gibt halt, also es heißt, glaube ich, sogar Kultaro. Mittlerweile habe ich es nicht mehr hier zu Hause. Ohne jetzt irgendwie die große Dunkelflagge zu schwingen, ist es im Prinzip einfach nur ein Deck mit einer anderen Energie. Also grundsätzlich, so wie ich auch immer Taro für die Leute beschreibe, nicht verstehen oder da so keine Anbindung zu haben. Ich sage immer so, im Prinzip ist es nur die Energie, die ich in dem Raum lese. Nichts anderes. Also es ist kein krasses, also jeder professionelle Tarot-Leger wird dir auch sagen, das ist kein großes in die Zukunft und dramatisches Vorhersehen ist, sondern dass wir im Prinzip einfach nur die Energie in dem Raum lesen und legen und interpretieren. Und wie diese Interpretation sich dann auswirkt, eintritt, oder gegebenenfalls verändern wird, das ist etwas, was du selber in der Hand hast. Also das ist niemals das Ultimatum und im Prinzip ist es auch immer wie so ein Spiegelvorhalten einfach. Das sage ich auch immer. Und wollte ich den Namen? Erfahrung, ach so, ja, die Leute daran zu holen. Also das war irgendwie dann auch so, so meine ersten Erfahrungen halt einfach. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, also was mir am Anfang echt richtig hart auf den Sack ging, als ich so auch da angefangen habe, so ein bisschen mehr mein Business online aufzubauen, dass ich gemerkt habe, das Gefühl, die heutzutage jeder irgendwie plötzlich ein Kartendeck in der Hand hat und dann rumschwenkt und sagt, hey, ich bin Tarot-Reader. Und es hat mir erst echt nicht so gut aufgestoßen, weil ich bin immer jemand, der so ist, okay, können wir uns aber wenigstens ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen? Also das finde ich ist halt einfach auch wichtig, weil ich bin auch jemand davon, der sagt, wir müssen halt Konzepte auch recyceln. Also zum Beispiel dieses ganze Altbacken-Tarot mit Schwarz-Weiß-Legung, so zum Beispiel, das ist gut, das ist schlecht, das passiert in meinen Interpretationen gar nicht mehr. Also ich bin da komplett raus, dass ich, weil das ist ja meistens so, dass die, wenn man jetzt zum Beispiel die großen Arkanen nimmt, das sind die 22 Karten, wo du dann meistens ein Symbol zu hast, also zum Beispiel Sonne, Mond und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Sonne nehmen, dann ist halt das klassische alte Bild so dieses, ja, die Sonne, die scheint, die ist das Spotlight, die ist da und so, aber sie kann halt auch verbrennen. Und so lege ich halt und interpretiere ich halt gar nicht mehr. Also ich mache immer das große Ganze und ich bin dann auch, und das kommt wahrscheinlich auch, weil ich Autorin bin, mehr so philosophisch wirklich dabei. Also ich bin gar nicht mehr so dieses A oder B, weil das ist in meinen Augen genau das, was wir ja nicht mehr brauchen für eine, ich sag mal, gesündere, holistische Kommunikation durch solche Konzepte und ist halt in meinen Augen viel zu einschränkend, auch wenn man da so diese krassen Grenzen setzt mit das können, also ich bin zum Beispiel, ich weiß, das ist das klassische, traditionelle, dass wenn du natürlich eine Karte umgedreht hast, ist, also Kopf stehend, dass es dann halt auch meistens der negative Effekt ist und so. Das mache ich auch nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich mit dem Tod-Deck, ist es echt, also es ist tatsächlich so, dass du das eigentlich nicht machen sollst, oder beziehungsweise der Tod hat immer eine neutrale Energie. Und es geht mir um die Interpretation, die dahinter steht, und das tiefere Einsehen, als dass du jetzt sagst, sobald es auf dem Kopf steht, ist es negativ. Und das entwickelt sich aber auch, je mehr du in die Materie eintauchst. Also natürlich habe ich irgendwo auch mal angefangen mit diesem, oh, das ist dann auf dem Kopf und so weiter. Aber irgendwann fängst du an, deine, ich sag mal, je mehr du es halt auch machst und je mehr Klienten du bedienst, fängst du an, deine freien Konzepte darum zu leben. Ja, und ich habe dann eine Zeit lang auch aktiv Readings gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass mehr Leute bei mir auf die Runen springen. Liegt einfach wahrscheinlich auch daran, dass ich das mehr so ein bisschen verkörpere und halt auch viel in meinen Alltag mit einbenutze. Ja, und seitdem mache ich eigentlich nur noch Rune-Readings. Zumindest jetzt aktuell. Also kann ja sein, dass das mal irgendwann wieder kippt oder schwenkt oder so. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber so hat es dann bei mir angefangen. Ja, und was ich auch gemerkt habe, ist so, dass ich mich sofort in der Spiri-Bubble mehr wohlgefühlt habe als bei diesen klassischen Live-Coaches. Also da habe ich mich dann auch relativ schnell rausgezogen. Ich hatte auch richtig scheiß Erfahrungen am Anfang. Also ich habe so richtig die Kackmenschen kennengelernt in der Szene, bevor ich dann irgendwann so gemerkt habe, ganz ehrlich, ich fühle mich sowieso viel mehr zu Hause bei den Leuten, die das anders machen und nicht so diese starren, klassischen Konzepte. Ja, und mittlerweile ist meine Business-Bubble auch so ein bunter Mix aus allem. Und hier in der UK ist es aber auch wirklich so, dass viele Leute einfach sich noch mehr öffnen für Spiritualität. Also das ist, ich bin auch der Meinung, dass das in den kommenden Jahren sowieso noch heftiger wird, weil wir halt immer mehr in die Richtung gehen, wo viele Leute ein Business dazu auch machen, wo es einfach mehr in die Richtung geht und die Leute sich dafür öffnen. Und ja, das ist halt auch echt nice, weil in meinen Augen ist es ja nichts anderes als, wir wollen den Menschen ja helfen und wir wollen den Menschen ja aufzeigen, dass sie halt, ja, dadurch, was im Prinzip ist, ist wie so ein kleines, nettes, netter Anstoß für innere Arbeit ja auch. So, also nichts anderes ist ja das Kartenlegen, ja.
Voll. Also, ja. Wo ist das?
Ich weiß es nicht.
Ich hör ein Echo. Jetzt ist es weg, glaube ich.
Okay.
That was weird. The demons are here. Ich finde auch, also gerade was du gesagt hast, zum Beispiel zu den verschiedenen Energien im Tarot, also für mich ist auch das Tarot wirklich, du versuchst eine Repräsentation zu schaffen zu den Energien, die gerade da sind, die gerade auch spürbar sind. Und dann ist es halt auch, also sag mal, es kommt natürlich auf deinen persönlichen Zugang an, aber ich persönlich glaube nicht, dass gerade in diesem Augenblick die Energien zugegen sind, die dein Leben in 20 Jahren beeinflussen werden.
Ja.
Insofern ist das meist auch natürlich eher kurz bis mittelfristig immer gedacht. Durch das Mixen, und ich bin auch ein Vertreter, ich mische ewig. Ich weiß, dass es auch sehr gut funktioniert, wenn du tatsächlich wirklich zufällige Karten benutzt als psychologische Stimulation, um auf Gedanken zu kommen, die du vielleicht nicht gehabt hättest, wenn du dieses bunte Bildchen nicht gesehen hättest. Aber ich bin ein großer Freund davon, wirklich so lange zu mixen und die Reihenfolge zu verändern, bis man wirklich das Gefühl hat, jetzt lockt das so irgendwie rein und jetzt, das ist jetzt so die Position, und auch mit dem Legesystem im Kopf, sodass man auch schon vorher weiß, ich werde das und das Legesystem verwenden, und da kommt die und die Karte hin in der und der Reihenfolge, sodass man quasi mit dem Deck auch so arbeiten kann und das Gefühl hat, jetzt ist es an dem Punkt, dass die richtigen Karten da sind. Was auch dazu führt, dass ich sehr viel vor Reading-Sessions vorbereite tatsächlich, und ich mir halt zum Beispiel die wichtigsten 3-4 Fragen vorher geben lasse, weil ich einfach sehr clumsy bin beim Mischen. Und ich denke so, die Leute bezahlen nicht dafür, mir beim clumsy Mischen zuzusehen.
Ja.
Auch noch ewig dauert. Und insofern gibt es mir halt auch die Möglichkeit in der Vorbereitung, mehrere verschiedene Orakel halt zu benutzen, verschiedene Methoden zu schauen und da wirklich in die Tiefe zu gehen und das, worum es dann halt auch geht, halt dann die Ergebnisse reinzutragen und die dann halt zu besprechen, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch live und spontan dann nochmal eine Legung mache, aber auf Nachfragen, aber das ist so für mich so das, was mich auch sehr was mir auch sehr hilft, finde ich, weil gerade im Bereich spirituelles Life-Coaching du halt noch mehr den Fokus darauf setzt, es geht darum, ergebnisorientiert zu arbeiten und es geht nicht darum, dieses, so schön es ist, dieses theatralische, ich mische jetzt die Karten, ich lege die Karten aus. Ich sag mal, das nimmt so viel Zeit und viele Leute brauchen das auch, glaube ich, und das zu sehen und diese Atmosphäre zu bekommen. Aber ich habe halt gerne, also ich habe auch schon Tarot-Sessions gemacht, wo ich vielleicht einmal die Karten in der Hand gehabt habe und davor meinen Blog mit den ganzen Notizen durch, was ich halt vorher gemacht habe. Und vorbereitet habe und dann halt mit Bildern von den Spreads gearbeitet habe. Aber weil ich einfach denke, dass dieses Ergebnisorientierte die meisten Menschen mehr bringt und sie dann halt auch dadurch sehen, was man halt rausholen kann. Und natürlich der Pressure dann weniger ist, in dem Moment etwas Schlaues zu sagen und den Leuten zu helfen. Ja, genau. Ich glaube, das war's.
Ja, wir haben es im Prinzip, oder beziehungsweise wir haben ja auch schon ein bisschen so den Austausch gemacht. Was ich nochmal sagen wollte oder beziehungsweise anschneiden wollte, ist diese ganzen okkulten Vorurteile, die man manchmal bekommt, warum das halt alles Bullshit ist. Und ja, the stage is yours.
Okay. ich muss tatsächlich langsam mal anfangen, meine ganzen Chatverläufe mit verschiedenen Leuten online in Content umzuwandeln, weil ich sonst immer wieder das Gleiche schreibe. so sehr ich diese Diskussion und Aufklärungsdebatten und Argumente mag, irgendwann wird es halt wirklich anstrengend. Also ich sag mal, das fängt so an mit, wenn ich jemandem erzähle, was ich so mache, wie ich so arbeite und dann sowas kommt wie, ja, und wie stehst du zur rationalen Wissenschaft? Und ich so, oh, there we go.
Not today.
Oh ja. Und ich mir dann halt auch immer sehr, also ich sag mal, ich glaube, selbst wenn ich den Content hätte, auf den ich verweisen könnte, ist es halt seltsam, weißt du, wenn du in so einer, wenn du halt in so einem privaten Chat bist und dann jemand dich halt sowas fragt und du weißt, ich habe da irgendwas zu, wo ich das in-depth erklärt habe, ist das halt komisch, weißt du, wenn du sagst, schau dir gerne meinen Post dazu an, das ist so, sorry, ich sehe keinen Wert da drin, jetzt diese Unterhaltung mit dir zu führen, aber es ist auch irgendwie seltsam, aber ja, es ist anstrengend, bis zu dem Punkt, dass ich mir tatsächlich auch überlege, wann es sinnvoll ist und wann es nötig ist, solche Themen aufzubringen bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie vielleicht nicht lange in meiner Bubble verweilen werden. Ja. Insofern, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, gerade wenn du halt Leute hast, die sehr wissenschaftsorientiert sind, im Sinne von, dass Wissenschaft fast schon zu ihrer Religion wird. Und das finde ich, das ist oft, also ich bin sowieso sehr religionskritisch, also was Dogma angeht, die Abgabe von Verantwortung angeht, die Abgabe von Erfahrungssammlung angeht, weil wir bei Religion darauf vertrauen, dass jemand anderes eine spirituelle Erfahrung selbst gemacht hat, eine subjektive Erfahrung und die uns jetzt mitteilt und wir die halt benutzen und nicht unsere eigenen Erfahrungen machen. Insofern ist Religion, finde ich, immer schwierig und noch schwieriger und noch schlimmer wird es, glaube ich, wenn du wirklich sagst, und da gibt es viele Leute von, die sagen, ja, ich glaube nur, was die Wissenschaft sagt. Und das finde ich, in dem Moment, in dem du sagst, ich glaube, was die Wissenschaft sagt, entsteht so dieses Konstrukt von, also fast schon wie Wissenschaft als religiöse Glaubensgemeinschaft. Und das ist ja komplett gegen die Idee von wissenschaftlichem Arbeiten. Ich glaube das nur, wenn das so und so bewiesen wurde oder die Wissenschaft hat herausgefunden. Weißt du, so dieses Nebulöse und sich aber noch nie eine Studie dazu durchgelesen oder so. Ne? Und das finde ich gerade schwierig und dann halt den Leuten beizubringen und oder irgendwie zu sagen, Spiritualität und Magie haben ja gar nicht diesen Wissenschaftsanspruch. Ja, also ich sag mal, solange es jetzt nicht darum geht, dass Leute sagen, der und der Kristall hilft gegen Krebs. Also von solchen Sachen abgesehen, da finde ich, gehört auf jeden Fall Wissenschaft mit rein, um dagegen anzuarbeiten und gegen solchen Humbug. Aber ich sag mal, alles andere, es geht ja darum, subjektive Erfahrungen zu machen. Es geht darum, Sachen wahrzunehmen, die außerhalb der normalen Realität sind, die wir sonst nicht wahrnehmen, die sonst, also da wird es, glaube ich, erst spannend, wenn du merkst, dass irgendwas wissenschaftlich widerlegbar ist, wenn irgendwas wissenschaftlich keinen Grund hat und aber spirituell trotzdem einen subjektiven Wert hat und was man daraus mitnehmen kann. Ja.
Ja, ich bin da voll bei dir. Also wer meinen Werdegang kennt oder schon mal den Podcast jetzt auch mehr gehört hat, ich rede da sehr oft drüber, dass ich ja eben aus einem, ich sag mal, christlich-konservativen Umfeld komme. Ich bin konfirmiert worden, ich bin eine Zeit lang wirklich auch regelmäßig zur Kirche gegangen, all dies, das, bla bla, das typische Dorfverhalten halt, bis ich dann einfach diese Erfahrung durch den Tod meines Opas hatte und dann generell das alles aufgebrochen wurde und ich auch irgendwann gemerkt habe, es passt sehr einfach viel nicht für das, was ich verkörpere, in die Prinzipien, die mir über Religion beigebracht worden sind und was mich halt auch einfach immer noch stört und dafür setze ich mich eben auch stark ein, ist, dass wir einen unglaublichen Mangel an Diversität Diskussion haben im Bereich der Religion in Deutschland. Also in der Schule wird fast nichts erwähnt, außer vielleicht noch Judentum in Islam, aber auch nicht in der Tiefe. Und es gibt halt einfach 4.800 Weltreligionen oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt gerade nicht die genaue Zahl. Und einfach, dass da diese Diskussion halt einfach fehlt. Und ich liebe es, ein bisschen zu provozieren, aber ich sage immer wieder gerne, die Welt ist nicht nur weiß, christlich, heteronormativ. ich finde, dass wir halt einfach noch viel mehr darüber reden müssen, dass wir diese Diskussion haben zwischen Religion / Spiritualität / Hexentum kann koexistieren. Ich kenne Menschen, die alle drei Säulen quasi leben. Ich kenne auch Menschen, die nur Religion und quasi Spiritualität leben. Das ist dann halt auch immer die Frage, wie grenzt man Spiritualität und Hexentum ab, weil in meinen Augen verwurzelt sich ja beides. Und wenn man sich mit der Geschichte des Hexentums auseinandersetzt, überschneiden sich halt auch viele Wege oder beziehungsweise Ressourcen. Und spannend, dass du es angerissen hast. Ich bin tatsächlich auch jemand, der ein Auge auf die Wissenschaft hat. Aber aus einem Standpunkt heraus, dass ich ganz genau weiß, dass wir als Mensch niemals dem Ego verfallen sollten, dass wir glauben, es besser zu wissen, als das, was die Antworten uns da draußen noch vermitteln wollen. Deep. dadurch, dass ich auch eben psychologischen Hintergrund habe oder mich generell viel mit dem Unterbewussten beschäftige, überschneiden sich halt Neuroscience und Spiritualitätshintergründe beziehungsweise unterbewusste Arbeit stark. Aber es gibt halt einfach so viele Fragen noch, gerade in dem Bereich. Und auch deswegen in meinen Augen der Gründe, warum wir diese, ich sag mal, co-schneidenden Themen einfach miteinander verbinden müssen irgendwo und halt nicht nur das eine ist richtig und das andere ist nicht, weil es gibt zig Situationen und das ist halt dann auch wieder kulturell bedingt, wo einfach Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können und weil wir halt einfach auch noch nicht so weit sind und was du auch gesagt hast, ist so wichtig mit diesem, der Kristall kann Krebs heilen, sehr, sehr schwieriges Thema und leider gibt es halt noch diese Art von, ich sag mal, in Anführungszeichen Scharlatan, die da halt auch unterwegs sind. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich eine Kristallhexe bin, ich bin so, nein, ich sammle sie nur.
I like fancy stones. Ja.
Also ich habe halt, wenn du hier in die Hexenläden gehst, du kriegst halt Kristalle für verschiedene Sachen und Rituale, Spells und alles. Und damit arbeite ich auch schon, aber ich bin jetzt nicht, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, für keine Ahnung, wie viele Faktoren dieser Kristall steht, so ausgebildet bin ich nicht und werde ich auch niemals sein, weil das einfach nicht, also es ist nicht meine Art von Materie und auch nicht so, wie ich arbeite mit der Energie von den Kristallen. Beziehungsweise mein Spells, aber um das nochmal zurückzukommen, was ich einfach auch so wichtig finde, ist, ich erlebe das immer wieder, dass so, ich sag mal, der Name Spiritualität kriegt so ein Pass, so eine Green Card, und dann kaum sagst du so, okkult, sind alle so, scheiße, Dämonen und Dunkelheit und da. Und das ist halt Bullshit, weil wenn du halt in die geschichtlichen Hintergründe guckst, das geht halt alles einher und Spiritualität kann gar nicht alleinstehend existieren, sondern es ist auch ein Fächer der Hexengesellschaft / Religion teilweise. Also ich kenne super viele, die halt auch christlich-gläubisch sind und halt quasi im Zeichen von Gott manifestieren zum Beispiel. Und das ist, also auch wenn ich religionskritisch bin oder einen anderen Standpunkt dazu habe, feiere ich das, wenn Leute da halt so aufgehen. Mir ist halt immer nur wichtig, dass diese Leute auch verstehen oder beziehungsweise ich bin dann angepisst, wenn es so dieses Verhalten ist, so there's only Christ and nothing else. Und das pisst mich halt einfach an, weil das ist halt gegen so viele Kulturen disrespectful. Ja, und auch diese ganzen Stigma, die wir im Prinzip noch sprechen müssen mit, ja, natürlich erwähne ich jetzt die Patriarchie. dass da halt einfach immer noch dieses Gespräch aufkommen muss, dass da halt ganz klar neue Konzepte auch eingeführt werden, die nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, weil viele Stigma, die ja quasi gegen, sag mal, die Kultengesellschaften oder Hexengesellschaften gehen, sind ja aus diesen alten, starren Religionskonzepten teilweise. Und das ist halt dementsprechend das, wofür ich auch ganz klar sage, setz dich mit der Materie auseinander oder halt die Fresse. Also wenn du halt einfach so dieses, erst mir zu kurz, ich habe keine Ahnung davon, dass ja, das sind im Unterbewussten sind das Ängste. Und das ist so ein bisschen dieses Bildgelabere halt auch so, ne? Weil Susi hat gesagt, dass das so und so ist, bla bla, ja. Und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, und ich denke, da sprichst du mir wahrscheinlich auch so, setz dich einfach mal mit einem Hexer an den Tisch. Also, oder beziehungsweise mit Leuten an den Tisch, die das eben praktizieren, weil ich habe noch keine Hexe getroffen, die irgendwas eingesetzt hat an Magie, wirklich im negativen Sinne. Das sind halt einfach alles diese, also ich, natürlich gibt es Cults. Cults ist auch nochmal was ganz anderes und ein ganz anderes Thema. Aber ich kenne wirklich eine Diversität von Hexen, die ihre Magie oder beziehungsweise das, woran sie glauben, dafür einsetzen, einfach Gutes zu tun, egal an was sie im Kern glauben. Und nur weil jemand mit dunkler Magie arbeitet, das heißt das, oder dunklen Energien arbeitet, heißt das nicht, dass es automatisch hier Teufels-Worshipping und weiß ich nicht, was alles ist. Also es sind halt diese ganzen Bullshit-Sachen, die irgendwie noch existieren, wo ich einfach auch, also ich habe da manchmal diesen Realitätscheck, weil meine Bubble halt gar nicht so ist. Also ich glaube, dass meine Bubble sehr offen ist oder zumindest ich auch Leute habe, die selbst wenn sie es nicht praktizieren oder damit nichts zu tun haben, trotzdem Toleranzen zu sagen, ey, wenn das dein Ding ist, dann go for it. Und so bin ich halt auch. Also es gibt zig Arten, ich werde da zum Beispiel immer wieder davon gefragt, ich mag zum Beispiel Witch Talk überhaupt nicht. Also wenn ich praktiziere, ist TikTok nicht mein Go-To-Spells oder so. Trotzdem finde ich es gut, dass es eine Generation von jüngeren Hexen oder Hexern anspricht. Ich bin da halt wirklich, ich sag mal, traditionell unterwegs mit Büchern und oder Austausch in der Szene halt. Ja, das ist mein Stand.
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, vielleicht ein kleiner Disclaimer nochmal für die andere Richtung zum Thema Wissenschaft und Spiritualität. Was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn in einem spirituellen Rahmen so getan wird, als ob das natürlich alles wissenschaftlich belegbar ist. Mhm. Also gerade so diese Ecke, also ich bin auch ein Fan von Quantenphysik, total, aber das ist eine Ecke, wo man wirklich zweimal, dreimal, viermal hinschauen muss, glaube ich, wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt und ich würde sagen, viele, die davon sprechen, kennen sich nicht damit aus. Mhm. Wenn man sagt, ja, das ist natürlich alles schon, alles endlich, jetzt hat die Wissenschaft das herausgefunden und ist jetzt auf dem gleichen Stand wie wir in der spirituellen Szene und wissen auch, dass alles mit Quantenfeldern verbunden ist und fangen dann halt an und sprechen halt von diesen Dingen, als ob jeder Quantenphysiker da natürlich zustimmen würde und als ob es hunderte Studien gibt, die beweisen, dass man das durch Manifestation, das alles funktioniert wie eine Wissenschaft, ja. Das finde ich auch schwierig und vermittelt auch ein falsches Bild und kommt auch wieder aus diesem Lager, dass Spiritualität oder solche Claims beweisbar sein müssten. Und das finde ich irgendwie strange, dass man das glaubt, dass man diesen Anspruch haben muss irgendwie. Weil ich denke, es funktioniert auch super ohne.
Ja. Ja, das sehe ich auch so. Vor allem, also mein Cousin studiert tatsächlich Physik und mit dem habe ich dann mal hin und wieder so, ich sag mal, Out-of-the-World-Discussions. Quantenphysik und Energielehre in der Physik ist ja auch etwas, was, also aktuell macht es ja gerade irgendwie die Welle mit Quantum Leaps und all sowas. Jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich so, nope, kein Bock. Also ich finde es gut, wenn, und ich glaube, da gehört jeder irgendwo dazu, der im spirituellen Rahmen unterwegs ist, wenn Leute sich weiterbilden und auch mehr Sachen aufgreifen und halt nicht immer nur in dem gleichen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn du immer nur das, ich sag mal, gleiche vermittelst und vermarktest und so noch mehr der Experte oder Expertin in dem bist, was du halt vorantreibst. Aber es ist dann irgendwie, also ich finde es mal ganz spannend zu beobachten, welche Trends dann plötzlich irgendwie aufkommen in der spirituellen Szene. Und ich bin immer so, ich bin irgendwie die Einzige, die ganz anderes Zeug irgendwie macht. Oder halt irgendwie so, keine Ahnung. So. Ich bin aber auch mittlerweile, ich muss sagen, ich bin, was heißt nicht schwer zu beeindrucken. Ich weiß, was ich brauche und wo ich hingehen würde, wenn ich es brauche. Und sonst bin ich jetzt nicht so krass, ich sage, oh mein Gott, das ist so voll der krasse Breakthrough, weil gerade in der Quantenphysik ist es halt wirklich so, dass da einfach, also das ist richtig harte Materie. Wenn du da richtig tief eintauchst, da kannst du Tage mit verbringen, um da wirklich die, ich sag mal, höhere Physik zu verstehen. Und ja, ich finde es dann auch irgendwie, also ich finde es schon, also ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, wir versuchen das den, ich sag mal, mehr Leuten halt beizubringen auf einer in Anführungszeichen sachlicheren Ebene. Das kann ich auch verstehen. Es gibt ja einfach so Leute, die halt wirklich auf Biegen und Brechen niemals was mit Spiritualität zu tun haben wollen. Es sei denn, man erklärt es ihnen in so A und B-Konzepten mit so funktioniert das und weil das so ist, funktioniert das. Und dann ist es plötzlich so, ah ja, das macht Sinn, weil das ja wissenschaftlich ist. Und im Prinzip hast du aber genau das Gleiche erzählt, was Manifestation ist, nur mit einem anderen Konzept vorher. Das ist halt auch immer das, wo ich mich stark für einsetze. Diese, also ich bin auch jemand, der sagt, Diskurs ja, mit einem gesunden Agree to Disagree. Aber dieses, was mir halt auch richtig hart auf den Sack geht, ist, dass ich so oft irgendwie noch mitlese oder mitbekomme, so dieses, ich habe Recht und nicht. Und das könnte gerade im Rahmen der Spiritualität nicht absurder für mich sein, dass wir aufs Recht haben, argumentieren, wie man was zu praktizieren hat. Ich habe es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das letztens erwähnt habe oder auch geteilt habe oder so. Ich kriege auch immer wieder die Impulse so, wie manifestiere ich denn jetzt? Was darf ich nicht? Probier es bitte aus für dich selbst. Es gibt keine Grenzen. Punkt. In der Martial Arts Lehre und Philosophie oder chinesischen Philosophie ist es total normal zu sagen, also Bruce Lee hat das auch vorangetrieben mit betrachte keine Grenze als eine Grenze. Und gerade bei Manifestation probier dich einfach aus. Also ich habe wirklich schon alles probiert, von bestimmten Manifestationsrhythmen mit kompletten Journal-Ritualen bis hin zu Mondmanifestationen, da ich das. Ich glaube, jeder fängt irgendwo mit dem Mond an. Also ich kenne, glaube ich, keinen Praktiker, der irgendwie nicht mehr was mit dem Mond gemacht hat. Ist halt auch einer der einfachsten Rhythmen, weil du halt dementsprechend dich daran orientieren kannst. Aber ich sage es auch immer, guck auf deine eigenen Energien und deinen eigenen Haushalt, weil ich kann dir meine Rezepte mit an die Hand geben. Weil wenn du vom jetzt astrologisch gesehen oder Human Design oder generell als Mensch, wie du drauf bist, mit deinen Werten ein ganz anderer Typ bist, dann wird es dir nicht bringen, meine Techniken mir eins zu eins dir so beizubringen. Und es ist viel wichtiger, dass wir die individuellen Techniken dahinter fördern und halt da auch diesen Freiraum zu lassen. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach innerlich zu alt. Wenn man schon mit 15 irgendwie Tarot gelegt hat, hat man gefühlt schon einfach alles irgendwie durch. Aber ich bin immer so, ich weiß nicht, ich finde es halt so, also ich kann halt wirklich nur darüber lachen, wenn Leute halt irgendwie anfangen zu diskutieren, ja, du das. Oder dann kommen so Humbug, weiß ich nicht, Sachen wie, wenn du während der Eclipse-Season manifestierst oder so, dann ziehst du dunkle Energien an oder Halloween ist schlecht und also da bin ich immer so, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Ich kann es einfach nicht ernst nehmen.
Voll. Ich finde es auch lustig, weil du meintest, vielleicht bist du da innerlich spirituell schon zu alt. Ich weiß nicht, ob du das auch oft hörst, aber ich habe das, also ich hasse es mittlerweile, aber ich höre so oft auch von Praktizierenden, älteren Praktizierenden, die dann zu mir sagen, oh, du bist so eine alte Seele. Und ich hasse es. Ich hasse es. So. Also hast du das auch gehabt mal oder mal eine Weile irgendwie oder ist das
mir wird halt, also mir wird halt oft gesagt, dass ich weise bin, was ich jetzt immer wenn das kommt, bin ich so, bin ein Clown, hast du mich mal angeguckt? und das andere, was ich aber auch öfters habe, ist das, also und das hatte ich schon immer, Leute sind unglaublich schnell darin, sich mir anzuvertrauen. Also wirklich extrem krass. Ich hatte das letztens in ein paar Situationen wirklich wieder, wo mir das auch gesagt wurde. Und also natürlich ist das, dass ich das auch ausstrahlen möchte, gar keine Frage. Es gibt nur Situationen und ich glaube, das werde ich nie
In der
vergessen.
Bushaltestelle.
Ja, also wirklich, ich hatte schon Situationen, das war einfach, das sind so random Orte oder genauso wie, da habe ich mal meiner, das war in Deutschland, da war ich gerade bei meiner Mama und ich öffne dieser Postbote die Tür und sie liefert halt die Pakete. Und plötzlich erzählt die mir so richtig krass, was in ihrem Leben gerade passiert ist. Und ich war so, okay, kein Problem. What the fuck? Und es passiert mir halt wirklich krass oft. Das ist halt so, ich hatte das auch, als ich jetzt bei meinem neuen Job im Theater angefangen habe zu arbeiten, direkt on day one, hat eine Supervisorin mir richtig krass was aus ihrem Privatleben erzählt. Und ich war so, weiß ich nicht, muss ich irgendwie noch ein Protection Crystal bei mir mitnehmen, oder? Also das war halt irgendwie so, also ich finde es halt immer, es ist eine unglaublich interessante Erfahrung, die ich mache, weil eigentlich habe ich eine relativ geschlossene Aura, wenn man mich erst kennenlernt, weil ich immer so, ich würde nicht sagen, bewusst zurückhaltend bin, aber ich muss mich immer so erst ein bisschen zurechtfinden, so mit den Energien um mich herum und im Raum und wer steht da gerade vor mir und wo, weil keine Ahnung, bei jemandem wie dir, da bin ich halt so, wie ich bin. aber dann gibt es halt auch so Leute, wo ich bewusst meine Energie nicht hingeben möchte, weil ich einfach weiß, die sind schon nicht mein Vibe. Also auch immer ganz witzig, wenn man Energien lesen kann, was man halt für Impulse so mitkriegt. und gerade in einer Großstadt wie London, also ich bin auch meistens immer mit Musik unterwegs. Ich glaube, sonst würde ich irgendwie durchdrehen bei so vielen Impulsen in der Großstadt. Ja, aber das alte Seelending, das ist. Also weiß ich nicht. Das kann ja nur noch witziger werden. Also ich habe vor, alt zu werden.
Ja, aber ich find's auch, ich find's auch tatsächlich traurig beziehungsweise problematisch, dass man sobald sobald jüngere Menschen in der spirituellen Community scheinbar irgendetwas Wertvolles beizutragen haben, dass das ja nicht sein kann, dass die ja dann schon ewig alt sein müssen seelisch
Ja.
und furchtbar oft reinkarniert sein müssen. Und das finde ich so, warum? Also gibt den jungen Leuten mehr Credit. Also
Ja.
das finde ich ist auch sehr seltsam teilweise.
Ja, das ist auch ein Stigma, was in meinen Augen einfach noch viel mehr aufgebrochen werden darf, dass dieses generationsbedingte Lernen voneinander einfach noch verstärkt eingesetzt wird. Weil ich sage auch immer, jeder, der zu mir in den Raum kommt, ist auf Augenhöhe. Also ich bin zwar dein Mentor oder Coach und leite dich an und möchte natürlich das Beste aus dir rausholen, aber du bist mit mir auf Augenhöhe als Mensch. Also es gibt kein Ich hier, du da. Natürlich habe ich meine Business Boundaries, wie ich wo wann erreichbar bin, aber es ist für mich ein absolutes Must, dass Leute mich als Mensch, also dass wir voneinander lernen. Und es ist, ich hatte schon Klienten, die waren 60, ich hatte schon Klienten, die waren jünger als ich. Also das ist wirklich Alter in dem Kontext macht für mich absolut nichts. Und ich finde es absolut wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, weil natürlich die Coaches, die jetzt schon irgendwie krasse 20, 30 Jahre Erfahrung haben, sind ja die Generationen, die dann irgendwann aufhören und gehen. Und wir sind ja das, was folgt. Und da halt einfach den Raum auch mehr zu öffnen. Und ich sage, ich glaube, doch, ich meine, ich habe es vor 2 Episoden oder so gedroppt. Einfach mal die Fresse halten und sich dem Raum öffnen. Ist so einer meiner besten Ratgeber meistens. Also wirklich so dieses, und das ist, ich kriege es auch nicht immer hin, weißt du, so dieses ohne Vorurteile in der Konversation reinzugehen. Weil es gibt ja auch so Leute, da weißt du direkt, die sind einfach scheiße von innen. Und, oder beziehungsweise, wo du so bist, oh, dein Ego steht dir so krass im Weg, oder beziehungsweise die Art, wie du dich verhältst. Und die haben irgendwie so diese absolute Arroganz irgendwie, was ich auch immer sehr schade finde, weil ich habe mir vorgenommen, dass egal, wie lange ich das machen werde mit dem Coaching und Mentoring, dass ich immer quasi wieder zurück zu meinen Wurzeln kommen möchte. Also ich möchte nie an diesem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt, wo ich meine, keine Ahnung, 20k habe oder voll die krassen Business-Clients, dass ich plötzlich einfach dadurch ein anderer Mensch werde, sondern du wirst es bei mir immer haben, dass ich, weiß ich nicht, ob es jetzt for free ein Podcast ist oder irgendein anderes Freebie oder was weiß ich, du wirst bei mir immer eine gewisse Produktleiter bekommen, die für alle ansprechbar ist und gleichzeitig auch dieses, warum sollte ich denn denken, dass ich ein besserer Mensch bin, nur weil ich jetzt schon, keine Ahnung, 200 Klienten hatte und du vielleicht 2. Das hat damit ja nichts zu tun. Du kannst innerhalb von 2 Klienten mehr Erfahrungswert sammeln, als wenn du 200 gleiche Klienten bedienst. Also das hat nichts damit zu tun. Und ja, weiß ich nicht, ich finde das dann auch, ich meine, es ist, glaube ich, auch einfach das, woran wir noch mehr arbeiten müssen, weil da einfach noch viel so dieses Stigma aus den alten Generationen ist, mit diesen krassen Altersunterschieden und dass irgendwie dann das Alter so vorangestellt wird oder weiß ich nicht was, und das ist ja Bullshit. Also in meinen Augen passiert ja auch immer alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich meine, wie wir schon vorhin auch erzählt haben, wir kommen ja auch aus Hintergründen, die irgendwo schon früh mit Spiritualität zu tun hatten. Das ist ja nicht für jeden so. Und in dem Sinne halt auch ein gewisses Privileg, aber ja, weiß ich nicht. Das ist auch, also die sind mir, das sind Leute, die sind mir sofort unsympathisch. Wenn die irgendwie so, weiß ich nicht, oder halt, was ich auch öfters erlebt habe, ist, wenn du in, ich sag mal jetzt nur weiblichen Kreisen unterwegs bist oder Gruppenprogramm oder so, weil das war einfach hauptsächlich meine Erfahrung, dass da dann auch manchmal schnell ein Konkurrenzdenken irgendwo entsteht, wofür ich auch absolut nicht einstehe und irgendwie das präsentiere, weil für mich ist so, alle in meiner Community, wir unterstützen irgendwo einander und irgendwie so, weiß ich nicht, so, ich glaube nicht, dass ich jemals an diesen Punkt kommen würde, weil, keine Ahnung, sagen wir, ich bin jetzt 30 Jahre älter und dann kommt irgendwie so ein, ich sag mal, 18-jähriges Mädel, die jetzt seit einem Jahr ihr Business läuft und aber richtig krasse Ausstrahlung hat, dann empower ich das doch und bin nicht so, hä, wieso weißt du das alles? Weil das ist einfach so dieses Bullshit-Denken, zu glauben, dass bestimmte Leute irgendwie noch nichts Krasses erlebt haben können, weil ich kenne echt die krassesten Menschen mit irgendwie den heftigsten Geschichten in ihrer Teenagerzeit oder früher noch, und das prägt halt einfach auch ein. Und beeinflusst natürlich auch das, wo wir dann für uns im Business stehen.
Absolut.
Ja, Statement, ne?
Habe ich nichts dazu hinzuzufügen.
Möchtest du noch, du warst jetzt vor kurzem, wie hieß die okkulte Konferenz? Irgendwas war in Berlin.
Die Okkultur. Oder Okkultur.
Okkultur, genau, da warst du. Und ich würde es noch cool finden, wenn du zum Abschluss noch mal so ein paar Impulse davon teilst und die.
Sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne. Also ich war, das war am, ich schaue nochmal kurz drauf, 7., 8., 9. Oktober. Ja, das ist auch Europas größte Okkultkonferenz. Die ist jetzt, ich glaube, das war jetzt die 3. oder die 4. Zum ersten Mal seit Corona wieder stattgefunden. Ich glaube, das Jahr davor hat sich tatsächlich in Prag gab es so eine Ausgleichsveranstaltung 2020, glaube ich, in der Kirche tatsächlich. Was ich interessant fand, weil auch ein riesiges umgedrehtes Kruzifix aufgestellt wurde und ich dachte mir so, wer hat diese Kirche vermietet an diese Menschen? Aber cool, also es ist einfach eine tolle Energie. Die Location war Hammer. Es war in einer alten Destillerie, altes Industriegebäude in Reinickendorf in Berlin und es war ein toller Mix aus ganz verschiedenen Leuten, ganz, ganz verschiedene Angebote, Rituale, Workshops, Vorträge, akademische Vorträge, was ich sehr an der okkulten Community schätze, dass da so ein toller Mix ist aus Kunst und Praktizierenden und dem Akademischen tatsächlich. Ich kann mal kurz durchgehen durch so ein bisschen durch das Line-up, was ich wirklich toll fand. Also wie gesagt, das Anfangsritual war echt super. Die Energie in diesem, das war so furchtbar hohe Decken in diesem alten Industriegebäude, so in einem Raum, so ganz rund. Und dann war da halt die Evocation of the Nameless God, was einfach so ein geiler Auftakt ist für so eine Konferenz. Gott, es war so viel. Es war auch viel, viel parallel. Ich habe selbst auch eine Demonstration gemacht. Ich habe quasi Readings von der Bühne aus gegeben für eine Gruppe von Menschen, die halt Fragen aufschreiben konnten. Und dann haben wir die mit verschiedensten Orakelmethoden beantwortet. Dr. Steven Skinner war da, wenn das einigen Leuten was sagt. ein ganz großer Crowley-Experte, Alan Chapman, ganz, ganz tolle Impulse zum Thema Holy Guardian Angel und sehr, 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 sehr tollen Meditationsimpulsen. Und was mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut gefallen hat, war Jacqueline Marie Shannon, Ghostly Practice Guided Ritual Movement. Das war richtig krass. Das war inspiriert von, jetzt hilf mir kurz, weißt du, wie diese japanische Tanzperformance heißt? Ist es Boto? Nee, ist so ähnlich.
Ich weiß genau, welche, also ich habe dieses Bild vor dem Arm.
Mit weiß angemalt und diese
genau,
sehr.
Weiß angemalt und,
ich glaube, ja. Es heißt Boto oder irgendwie etwas in der Art, wo es halt um diese sehr außergewöhnlichen anatomischen Bewegungen geht. Und davon inspiriert hat sie halt einen ganz, ganz, ganz tollen Workshop gemacht. Ich glaube, der war 2,5 Stunden oder so, wo ich mitgemacht habe. Und das war richtig krass, also wirklich in den Körper reinzuspüren. Und dann hieß es, jetzt machen wir mal, legt euch auf den Rücken und jetzt versucht ihr euch auf den Bauch zu legen mit minimalsten Bewegungen beim Ausatmen und beim Einatmen still bleiben und wirklich versuchen, immer nur eine Faser zu bewegen, den kleinsten, minimalsten Muskel zu bewegen, immer beim Ausatmen. Und dann meine ich einfach, ihr habt jetzt 25 Minuten dafür Zeit. Weißt du, und du bist so, really? Are we going to do this now? Yes. und das ist so krass, du kommst so sehr in deinen Körper rein. Und ich freue mich so, dass das über einen längeren Zeitraum jetzt mal tatsächlich in meine rituelle Praxis mit aufzunehmen, wirklich Körper und Movement damit reinzunehmen und wirklich diese Ebene noch zu schaffen. Vielleicht abschließend noch, was ich sagen muss, ich mag sehr an der westlichen okkulten Szene, dass sie sehr Ästhetik verbunden ist, was du oft in den eher östlichen Praktiken nicht so hast. Da hast du natürlich sehr viel Minimalismus, ein weißer Raum, vielleicht eine Yogamatte und ein Räucherstäbchen und das war's. Da hast du halt wirklich Leute, die kommen halt in ihrem Goth Outfit und es sieht richtig geil aus und alle Leute sind da und es wird auch mit dieser düsteren Ästhetik gespielt und mit starken Emotionen, mit Skulpturen, mit Plastiken, in jeder Ecke hängt Kunst, fantastische Fotografie, surrealistische Arbeiten, gechannelte Kunst auch und richtig krasse Sachen. Und wirklich auch mit Angst arbeitend, also Angst als diese Größe einfach. Das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, da mal einen Zugang zu finden und wirklich diese Angst mal bewusst zu berühren und zu benutzen. Gab diesen fantastischen Temple Space für den Nameless God. Und es war da auch diese riesige Halle, wo du halt meist alleine drin warst, weil die Leute halt wirklich immer gewartet haben, dass du alleine reingehen konntest. Und dann warst du halt da drin und dann hingen dann halt verschiedene Skulpturen von, ich will kurz den Namen rausfinden, weil sonst sage ich irgendeinen Mist, von Fleischmann. Ich glaube, Fleischmann heißt er. Er nennt sich Fleischmann.
Ich habe die Webseite angeguckt. Ich glaube, das ist der Typ. Ich fand das, also ich habe ja nur gesehen, wer so beim Line-Up dabei war. Ich glaube,
ja. Ich glaube, er heißt Fleischmann. Genau. Und fantastische Skulpturen einfach, die dann da sind. Also menschliche so Schaufenstertorsos mit Bärenfallen kombiniert, so, also richtig, richtig Wahnsinn. Und dann hängen die da halt, dann bist du da allein in diesem Tempel und mit halt dieser ominösen Musik halt noch im Hintergrund, dann bist du halt da in diesem alten Industriegebäude alleine und hast halt diesen Moment für dich. Und das ist schon krass. Und ich finde, danach läuft man auch anders durch die Welt so ein bisschen.
Ja.
Es ist, weil man weiß, alle Leute, die niemand weiß, dass du sowas machst, dass du sowas durchgemacht hast, weißt du? Und du läufst, wenn du vorher, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so durch die Großstadt in Berlin, zum Beispiel, wenn ich durch Berlin laufe, du läufst natürlich anders, du schaust ein bisschen grimmiger, um halt sonst wen, der da vorbeiläuft, du weißt ja nicht, wer da kommt, so ein bisschen abzuschrecken. Und du hast ja halt diese Fassade aufgebaut. Und aber nach sowas, nach wirklich diesem, nachdem du diese Angst spürst, du fühlst dich tatsächlich, das habe ich erlebt, das habe ich durch, und du gehst mit einer anderen Leichtigkeit eigentlich durch solche Situationen, durch so eine dunkle, einsame Bahnunterführung um 23 Uhr, weißt du? Das
ja.
ist das ist ganz spannend. Also ich bin da auch nicht ganz hintergestiegen, was das genau gemacht hat oder was das genau ist. Aber dieses mit dieser Angst, mit dieser Dunkelheit in Kontakt zu kommen und wirklich diese Macht zu spüren irgendwie, die dahinter steht so, beziehungsweise die Macht, die deine eigene Angst auch irgendwie hat, wie viel Energie dahinter steckt. Du läufst ganz anders rum. Also das ist Wahnsinn. Was nicht heißen muss, dass du dann keine Angst mehr hast vor solchen Situationen, aber du hast einen ganz anderen Zugang dazu. Und das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Das war was ich so mitgenommen habe für mich.
Ja, mega. Nächstes Jahr müssen Sie uns beide gemeinsam einladen. Dann rocken wir die Bühne.
Machen wir.
Also das wäre auf jeden Fall was, wo ihr mich sehen könntet live. Das wäre voll mein Klientel. Ich würde so richtig drin aufgehen. Einfach, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, danke auch für den Einblick nochmal. Oder beziehungsweise wahrscheinlich haben jetzt einige Zuhörer auch, denken Sie, also ich hoffe es mal, dass ihr jetzt neugierig seid.
Ja. Kommt nächstes Jahr vorbei.
Ja, und ich finde, also das ist, wie ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, das ist nicht die letzte Folge jetzt. Also wenn ihr das hier hört, dann habt ihr was, worauf ihr hinausschauen könnt, denn wir werden nochmal zurückkommen mit very special occult interview matter. Also da geht es dann wirklich richtig in die, ich sag mal, behind the scenes und was uns schon alles passiert ist und das ganze Gedöns, das kommt jetzt in den nächsten Episoden auf euch zu, sogar auf Deutsch und Englisch. Also wenn ihr jetzt sagt, Malola, ich möchte auch auf Englisch was hören, dann wird das natürlich auf euch zukommen. Ich danke, dass du heute hier warst. Ich packe euch natürlich alles von Marc in die Shownotes mit rein, damit ihr uns auch schön buchen könnt und mit uns arbeiten könnt und uns finden könnt. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Es war mir wie immer ein Fest.
Vielen, vielen Dank, Lola. Es war mein inneres Eichhörnchen streicheln.
Ja, also wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, passt schön auf euch auf, eure Träume wahr werden. Vielleicht lauft ihr auch mal durch die Dunkelheit,
um
zu sehen, was so entstehen kann. Ja, wir hören uns dann das nächste Mal beim Truth or Death Podcast. Tschüss. Jetzt kannst du die Aufnahme einmal stoppen. Und dann
stopp ich. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, du wirst einige